Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Making a Physicist mit dem Titel You Spin Me Right Round, Van Hove. Ich habe ja in den letzten beiden Folgen erzählt, dass ich momentan viele Daten sammeln muss, um vergleichen zu können zwischen der Power-Funktionaltheorie und der Brownschen Dynamik. Das Datensammeln macht aber natürlich hauptsächlich der Computer für mich. Und deswegen kann ich mich in der Zwischenzeit ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigen. Eine von diesen anderen Sachen ist die Van-Hove-Funktion. Die Van-Hove-Funktion ist ein Korrelator. Das heißt, sie gibt an, wie sich verschiedene Dinge ähneln. Und welche verschiedenen Dinge sind hier gemeint? Naja, bei der Van-Hove-Funktion sind es zwei Dichten. Und zwar die Dichte zum Zeitpunkt 0 an einem bestimmten Punkt und die Dichte zu einem Zeitpunkt t größer 0, also etwas später, an einem anderen Punkt in meinem System. Diese zwei Dichten werden einfach miteinander multipliziert und dann über verschiedene Mikrozustände des Systems gemittelt. Das führt dann dazu, dass die Korrelationsfunktion einen hohen Wert annimmt, wenn sich die Dichten ähnlich sind. Wenn sie unabhängig voneinander sind, also komplett andere Sachen machen, dann ist die Korrelation 0. Und wenn sie immer genau das Entgegengesetzte tun, dann bekommt man einen großen negativen Wert. Dann spricht man auch von einer Antikorrelation. Da die Van-Hove-Funktion sowohl einen räumlichen als auch einen zeitlichen Abstand enthält, sagt sie mir also etwas über das räumliche und zeitliche Verhalten meines Systems aus. Man kann an ihr zum Beispiel sehen, dass sich um ein Teilchen herum andere Teilchen in Schalen anordnen, weil sie ja nicht in das mittlere Teilchen eindringen können. Ein besonderer Fall, in dem man die Van-Hove-Funktion betrachten kann, ist der von einem isotropen System. Das heißt, das System sieht gleich aus, egal wie man es dreht. Eine Kugel wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel für ein isotropes System. Wenn die Kugel nicht irgendwie in verschiedenen Farben angemalt ist, dann sieht sie gleich aus, egal wie man sie dreht. In so einem System ist die Van-Hove-Funktion dann nicht mehr vom Abstandsvektor zwischen zwei Punkten abhängig, sondern nur noch vom Betrag dieses Vektors, also vom Abstand der Punkte. Und weil ich genau diese Situation mir anschauen möchte, implementiere ich gerade die Power-Funktionaltheorie in sphärischen Koordinaten. Und was das ist, möchte ich euch jetzt kurz erklären. Aus der Schule kennen die meisten von euch bestimmt noch die kartesischen Koordinaten. Das x, y und z. Diese drei Zahlen bezeichnen immer einen bestimmten Punkt im Raum. Und wie machen sie das? Naja, man sucht sich einen Referenzpunkt, den man als Null oder Ursprung definiert. Und dann misst man, wie lang man zu seinem Zielpunkt nach vorne oder zurück muss, nach links oder nach rechts muss und nach oben oder nach unten muss. Diese drei Zahlen bezeichnet man dann als x, y und z und so kann man jeden Punkt im Raum erreichen und ihm ein Etikett aufkleben, das genau diesen Punkt auszeichnet. Natürlich gibt es aber nicht nur ein mögliches kartesisches Koordinatensystem. Ich könnte ja meinen Ursprung nicht nur an einen Punkt setzen, sondern genauso gut einen Punkt 2 Meter weiter links wählen. Dann müsste ich eben von der entsprechenden Koordinate 2 Meter abziehen, um den gleichen Punkt zu erhalten. Ich könnte auch das System drehen, wenn ich mich zum Beispiel um 90 Grad um die Z-Achse drehe, die nach oben zeigt, dann zeigt meine Y-Achse, die vorher nach links und rechts gezeigt hat, jetzt nach vorne und hinten und die X-Achse zeigt nach rechts und links. Eine dritte Möglichkeit, wie ich kartesische Koordinaten verändern kann, wäre zum Beispiel noch eine Streckung, dass ich also meine Koordinaten zum Beispiel in der X-Richtung nicht in 1 Meter Schritten messe, sondern in 2 Meter Schritten. Dann ist für den gleichen Abstand die x-Koordinate nur noch halb so groß. Das sind aber alles Transformationen zwischen kartesischen Koordinatensystemen. Ich kann aber auch auf komplett andere Arten von Koordinaten transformieren. Und eine mögliche andere Art von Koordinaten sind die Kugelkoordinaten oder sphärischen Koordinaten. Auch hier habe ich wieder, wie in kartesischen Koordinaten, 3 Zahlen. Nur heißen sie hier nicht x, y und z, sondern r, theta und phi. Theta und phi sind griechische Buchstaben, aber das muss uns an dieser Stelle jetzt nicht weiter interessieren. Wichtig ist, um Punkte im dreidimensionalen Raum darzustellen, brauche ich immer genau 3 Koordinaten, nicht mehr und nicht weniger. Bei den kartesischen Koordinaten sind diese 3 Zahlen jetzt Längen. Ich habe ja gesagt, na, wir messen immer Abstände. Wie weit muss ich nach vorne gehen? Wie weit muss ich nach links gehen? Wie weit muss ich nach oben gehen? In Kugelkoordinaten ist das anders. Hier habe ich eine Länge und 2 Winkel, um einen Punkt im Raum zu bestimmen. Wie funktionieren jetzt diese Winkel? Das stellen wir uns am besten anhand von einer Kanone vor. Bei einer Kanone kann man ja das Kanonenrohr nach oben oder nach unten drehen. Diese Drehung würde man in Kugelkoordinaten mit der Koordinate Theta bezeichnen. Dabei macht man aus, dass Theta gleich 0 genau dann ist, wenn die Kanone gerade nach oben zeigt, und Theta gleich 180 Grad ist dann, wenn die Kanone genau nach unten zeigt. Das ist also die erste Winkelkoordinate. Die zweite Winkelkoordinate sagt mir jetzt an, in welche Richtung in der Ebene ich meine Kanone ausgerichtet habe. Stellt euch vor, ihr schaut von oben auf die Kanone, dann kann ich mein Kanonenrohr um 360 Grad drehen. Davon hängt es also ab, ob ich nach links oder rechts oder vielleicht schräg nach rechts vorne schieße. Diese Koordinate geht von 0 Grad bis 360 Grad. Was genau 0 ist, das muss man eben ausmachen. Oft wird 0 Grad so gewählt, dass in diese Richtung genau die x-Achse verläuft. Die Gradzahlen sind ein bisschen umständlich, um mit ihnen zu rechnen. Deswegen benutzt man für diese Koordinaten lieber das Bogenmaß. Dann geht Theta also nicht von 0 Grad bis 180 Grad, sondern von 0 bis Pi. Und die andere Winkelkoordinate, die Phi heißt, geht nicht von 0 bis 360 Grad, sondern von 0 bis 2 Pi. Jetzt haben wir also 2 Winkel und können damit im Prinzip jede Richtung im Raum angeben. Um aber einen bestimmten Punkt auszuzeichnen, fehlt uns noch was. Und das ist die 3. Koordinate. Das R gibt uns an, wie weit unser Zielpunkt jetzt von der Kanone entfernt ist. Und damit kann ich wieder jeden Punkt eindeutig festlegen. Warum macht man das jetzt? Wozu sind diese komischen Kugelkoordinaten gut? Nun ja, sie haben den Vorteil, dass ich manche Symmetrien besser ausnutzen kann. Wenn ich, so wie ich vorhin erzählt habe, ein isotropes System anschaue, dann ist ja die Richtung, in die mein Kanonenrohr zeigt, völlig egal. Das Theta und Phi kann ich also ignorieren bei meiner Rechnung. Die einzige relevante Koordinate ist das R. Wenn ich das gleiche System in x, y und z betrachten würde, dann könnte ich nicht so einfach 2 der 3 Koordinaten weglassen. Die Wahl des richtigen Koordinatensystems ermöglicht mir also eine einfachere Beschreibung von meinem Problem, wenn es eine bestimmte Symmetrie hat. Und das ist vielleicht auch das Wichtigste, was ihr euch aus dieser Folge mitnehmen solltet. In der Physik ist das ganz häufig so, dass Probleme dann gut zu lösen sind, wenn man sie geschickt hinschreibt und die Eigenschaften des Systems ausnutzt. Daran werde ich mich also in der nächsten Zeit ein bisschen versuchen. Allerdings werde ich euch davon erst in 4 Wochen berichten können. In 2 Wochen bin ich nämlich unterwegs. Es sind ja Sommerferien. Das betrifft einen zwar an der Universität nicht, aber es ist natürlich trotzdem eine beliebte Urlaubszeit und deswegen habe ich die über- und überübernächste Woche freigenommen und bin unterwegs und da fällt dann eben auch der Podcast aus. Ich wünsche euch allen daher eine schöne Sommerzeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.